ZEW Wirklich Wirtschaft kompakt. Ein Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Ob Regulierung wirklich ein Mittel gegen Hassrede und Falschinformation ist und wie die Forschung dazu beitragen kann, das Internet ein kleines Stückchen sicherer zu machen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Wirklich Wirtschaft, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Mein Name ist Katrin Müller und bei mir im Studio sitzen heute Raffaela Andres und Lara Marie Berger. Raffaela ist Wissenschaftlerin am ZEW im Bereich Digitale Ökonomie und Lara Doktorandin der Volkswirtschaft an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Hallo.
Ja, danke, hallo.
Ihr beide forscht unter anderem zum Thema digitale Medien und habt euch in diesem Zusammenhang einerseits mit den Mechanismen der Medienmärkte auseinandergesetzt, andererseits mit Hate Speech in den sozialen Medien und deren Regulierung. Das sind in jedem Fall Themen, die uns alle tagtäglich in unserem Medienkonsum begegnen. Denn wir beobachten, dass Clickbaits und reißerische Headlines immer mehr auch bei den großen Plattformen Einzug finden. Mit seriösem Journalismus hat das aus meiner Sicht irgendwann relativ wenig zu tun. Wie kommt es dazu, Lara, und was macht das mit den Nutzerinnen?
Also ich kann da insofern was zu sagen, dass ich mir ein bisschen angeschaut habe, wie verändern ökonomische Anreize für Journalistinnen und Journalisten die Formulierung von Überschriften online versus offline. Und da sieht man eben, dass online wirklich deutlich häufiger Sachen emotionalisierend und sensationell verfasst werden als offline. Und das liegt an einer Vielzahl von Dingen. Zum Beispiel ist es eben so, dass online der Wettbewerb viel, viel höher ist auf dem Level von der Überschrift. Also jede Überschrift hat irgendwie das Potenzial, Klicks zu generieren. Und das führt natürlich dazu, dass die Journalisten viel größeren ökonomischen Anreiz haben, das auch emotionalisierend und vielleicht auch manchmal ein bisschen überemotionalisierend zu formulieren. Da habe ich eben experimentell untersucht, wenn man jetzt die ökonomischen Anreize für Journalisten verändert, wie verändern sie die Überschriften, die sie schreiben? Und da sieht man eben, sind die Anreize höher, dann ist das tatsächlich auch so, dass emotionalisierender formuliert wird. Und was machst du mit den Lesern? Das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Also tatsächlich ist es so, dass in der Online-Welt oder zumindest wenn Headlines emotionaler formuliert sind, dass dann ein Schnitt ein bisschen länger gelesen wird, aber dass sich die Leute etwas schlechter an Fakten, die in den Artikeln genannt werden, erinnern. Genau. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man einfach auf dem Schirm haben muss.
Das heißt, die gieren eigentlich nach der Sensation und gar nicht nach den Fakten, die sich vielleicht dahinter verstecken?
Ich kann das nicht ganz genau auseinanderklamüsern, woran genau das liegt, aber es sieht so ein bisschen so aus, als ob der Aufmerksamkeit einfach eher auf die Emotionen gelenkt wird als auf die Fakten. Was auch der Fall zu sein scheint, ist, dass sie etwas breiter lesen. Also sie lesen mehr Sachen an, aber beschäftigen sich dann mit dem einzelnen Artikel nicht so im Detail und dann bleiben natürlich auch Fakten schlechter hängen, wenn man da nicht so, so lange quasi sich mit beschäftigt.
Spannend. Raffaela, du hast zum Thema Hassrede in den sozialen Medien geforscht und da besonders die Regulatorik im Blick gehabt. Was hast du da rausgefunden?
Genau, wir haben uns Online-Hassrede auf der Plattform Twitter angeschaut und haben uns mit Inhaltsmoderation beschäftigt. Das ist ein Tool oder ein Werkzeug, das Plattformen selbst natürlich machen können, dass sie schauen, was ist der Inhalt und ist der regelkonform oder nicht und zeige ich den an oder nehme ich den von der Plattform runter. Allerdings sind die Anreize, die Hass- und Falschnachrichten von den Plattformen zu nehmen, natürlich für die Plattform relativ begrenzt. Weil einerseits brauchen die Plattformen Geld für die Inhaltsmoderation, sowohl für die Technologien als auch für das Personal. Und andererseits belegen Studien, dass Online-Inhalte, die emotionaler und hasserfüllter sind, auch häufiger geteilt und kommentiert werden. Und deswegen eben zu größeren Netzwerkeffekten führen und einfach die Anreize nicht da sind, diese Inhalte runterzunehmen. Daher haben wir uns jetzt eine Regulierung angeschaut, und zwar hat Deutschland 2018 mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eines der ersten Gesetze erlassen, um Online-Hassrede einzudämmen, und wir haben, platt gesagt, einfach geschaut, wirkt das oder wirkt das nicht. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass das Gesetz tatsächlich in der Lage ist, Online-Hassrede auf Twitter zu reduzieren. Also sowohl die Beiträge an sich sind von der Intensität her etwas schwächer und auch die Anzahl oder das Volumen von hasserfüllten Beiträgen ist reduziert aufgrund des Gesetzes.
Das ist doch schon mal positiv. Was kann denn, Lara, außerhalb der Regulatorik noch gemacht werden, um dieses Phänomen einzudämmen?
Ja, also es gibt da einige Maßnahmen, die sich Forscherinnen und Forscher angeguckt haben in dem Bereich. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist einmal Gegenrede, also einfach nicht, also wie durch Regulatorik Sachen löschen oder irgendwie analysieren müssen, sondern das kann ja auch jeder Nutzer machen, wenn man sieht, dass etwas ein Hasskommentar ist oder auch einfach Falschinformationen verteilt werden, dagegen zu reden und zu sagen, das stimmt nicht oder das ist eine Beleidigung, was weiß ich. Es gibt natürlich auch viel Forschung, die zeigt, dass auch Faktenchecks effektiv sein können. Also wenn Falschnachrichten verbreitet werden, wenn das dann richtig gestellt wird, nicht gelöscht, aber eben daneben die Information steht, die das Ganze einordnet, dass das auch schon viel bringen kann. Noch eine weitere Sache wäre zum Beispiel, die ökonomischen Bedingungen anzupassen. Das ist jetzt für den gesamten Markt nicht so besonders einfach, aber man kann natürlich gucken, dass man gewisse Leute fördert, die vielleicht andere Anreize haben, Inhalte zu publizieren, als nur möglichst viele Leute zu erreichen. Also in Deutschland wären das zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien, aber das ist auch in anderen Kontexten, kann man das auch irgendwie anders denken. Also es geht einfach generell darum, dass man quasi ökonomische Bedingungen schaffen kann, die nicht nur auf möglichst viel Klick, möglichst viel Aufmerksamkeit abzielen. Und natürlich das Vierte, was super wichtig ist, sind Bildungsmaßnahmen. Das ist insbesondere eine sehr attraktive Sache, die man machen kann, in dem Sinne, dass das jetzt nicht direkt den Konflikt mit Meinungsfreiheit geben kann. Also bei Regulatorik muss man ja immer abwägen, wie stark können wir hier wirklich eingreifen und wann ist es schon irgendwie ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Aber wenn man die Leute quasi so schafft zu bilden, dass sie selber erkennen können, wenn etwas problematisch ist an Inhalten, dann ist es natürlich eben kein Konflikt. Führt aber auch, oder das hat zumindest Forschung auch gezeigt, dazu, dass Leute zum Beispiel weniger stark an Falschinformationen glauben, wenn sie eher dazu in der Lage sind, das selbst zu erkennen.
Und ich denke, diese Bildung muss wahrscheinlich so früh wie möglich ansetzen, ne? Wenn man sich die Altersdurchschnitte anguckt, der Nutzerinnen von gerade von Social Media und deren Beeinflussbarkeit.
Genau. Spannend. Ich denke, auch da ist eben eine potenzielle Stärke, weil man über die Schulen potenziell jeden erreichen kann. Hm. Zumindest jeden in der betreffenden Altersgruppe.
Das ist spannend. Was leitet ihr für euch daraus, für euren nächsten Schritt in eurer Forschung ab? Lara, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also woran wir aktuell arbeiten, was wir auch glauben, was ein super wichtiges Feld ist, ist natürlich, welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz und insbesondere so generative Sprachmodelle auf die Informationserhebung und Verarbeitung von Menschen. Und da sind wir dabei zu untersuchen, wie unterscheidet sich dass wenn man Informationen über zum Beispiel ChatGPT ausgespielt bekommt versus wenn man das im traditionellen Sinne googelt oder eben seine Informationen über Social Media bezieht.
Mhm. Und du, Raffaella?
Ich schaue mir in meiner aktuellen Forschung vor allem an, wie die Nutzerseite reagiert auf die Regulierung. Wir haben gezeigt, die Hassintensität, die sinkt, aber die Frage ist, wie funktioniert das überhaupt? Und jetzt sind wir gerade dabei, Experimente zu designen, um einfach die Nutzerseite da noch mal ein bisschen besser durchleuchten zu können.
Dann bin ich sehr gespannt auf eure Ergebnisse. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das waren super spannende Einblicke und ich bin sicher, wir alle gucken jetzt noch mal ganz anders auf unsere tagtäglichen Medienkonsum und was wir da so durchscrollen. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt und euch noch viel Erfolg.
Vielen Dank.
Danke.